Herzlich willkommen zur Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Was ist Glauben? Das ist heute unser Thema. Wir fragen uns, was ist überhaupt der Glaube? Hat er was mit Vernunft zu tun? Ist Glaube eigentlich ein Grundgesetz des Verstehens? Um diese vielen Dinge geht es heute. Und dazu sind wir im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Aus St. Ingbert ist er uns zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Grüß Gott.
Herr Pfarrer Dr. Dittrich ist Jahrgang 1970, studierte in Münster, München, Rom und Bonn, promovierte in Dogmatik. Er ist Pfarrer in St. Ingbert, das liegt im Bistum Speyer. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, was ist Glaube? Kann man das eigentlich so einfach beantworten?
Ich denke, man muss den Begriff von verschiedenen Seiten angehen. Was man so landläufig alltäglich hört, ist eben so meistens eine Gegenüberstellung. Also so umgangssprachlich heißt das meistens irgendwie so ein unpräzises, ungenaues Wissen. Also das eine ist, man weiß es genau. Und das andere ist eben, man glaubt es, man vermutet es. Also es wird eigentlich dann zunächst mal synonym ja verstanden zu nicht genau wissen. Ich weiß noch, ich habe einmal im Krankenhaus jemand besuchen wollen und sagte dann unten an der Rezeption, also ich glaube, es ist die Zimmernummer so und so viel. Und da sagte der, Glauben heißt nicht wissen und ich schaue nach. Und sieht man, wie das umgangssprachlich eigentlich zunächst mal belegt ist. Und dann gibt es natürlich die religiöse Bedeutung. Da ist es eine ganz wichtige Kategorie, eine ganz wichtige Form, eigentlich die Grundform unseres christlichen Daseins, nämlich Glaube, das ist eben nicht nur eine Verstandeskategorie, sondern eigentlich etwas viel Umfassenderes, etwas viel Größeres. Aber wie gesagt, man muss, denke ich, zunächst mal sehen, es gibt einen umgangssprachlichen Begriff Glauben und es gibt einen, ja, wie man heute sagen würde, ganzheitlichen Begriff, der eben auch für das Religiöse zu verwenden wäre.
Mhm. Schauen wir doch mal auf das Religiöse. Wo begegnet uns denn Glauben in der Bibel zum Beispiel?
Also vielfach. Durchgängig ist der Glaube gefordert. Im Alten wie im Neuen Testament ist es eigentlich ein wesentlicher Zug, dass eben Gott uns nicht einfach wie so Schachfiguren hin und her schiebt, sondern dass wir von Gott angesprochen werden. Sei es der Urvater Abraham, seien es die Propheten, die Richtergestalten, bis hin zu Mose. Sie alle werden eigentlich nicht gezwungen, sondern sie werden aufgefordert. Und zwar eben, bei Abraham ist es eigentlich das Musterbeispiel von einem unbekannten Gott. Bei Mose eigentlich ganz ähnlich. Also die Begegnung mit dem unbekannten Gott, der Glaube verlangt. Also dass man ihm glaubt und dass man die Aufträge, die er erteilt, erfüllt auf Glauben hin. Ohne Sicherheit, ohne Gewähr, dass die Verheißung, die Gott gibt, dann auch wirklich eintrifft. Also das ist im Alten wie im Neuen Testament eigentlich die wesentliche Form der Begegnung mit Gott. Wir Menschen müssen uns letztlich auf Gott einlassen. Es ist also, Gott ist kein Ding dieser Welt, kein Objekt, das uns begegnet und ja, wo wir eigentlich genötigt sind, das anzuerkennen, sondern es ist ein geistliches Geschehen zwischen Gott und dem Menschen. Und die wesentliche Haltung des Menschen Gott gegenüber ist eine Glaubenshaltung.
Das ist jetzt meine Behauptung, dass der Mensch eine Glaubenshaltung einnimmt. Woran lässt sich das denn festmachen, Herr Pfarrer Dittrich?
Also wenn wir mal auf Abraham schauen, Gott hätte im Prinzip auch sagen können, also hier der Auftrag, das und das wird geschehen. Der Glaube ist eben wirklich ein Zug unserer Welt, wie Gott sie nicht nur geschaffen hat, sondern sie auch duldet. Also es ist keine Spielzeugwelt, in der er alles einfach so hin und her schiebt, sondern der Mensch ist wirklich ein freies Wesen, eigenständig. Und Gott hat wirklich diese Eigenständigkeit geschaffen und er respektiert sie auch. Also wie gesagt, wir müssen eigentlich glauben, um Gott begegnen zu können in dieser Welt. Es gibt keine objektive Ebene der Begegnung, wo man also quasi Gott gar nicht anders als anerkennen kann. Also Paulus wird das später dann ausdrücken, wir sind nicht Schauende, sondern wir sind Glaubende in dieser Welt. Die Schau, das ist den Engeln vorbehalten und ja, nach dem jüngsten Gericht, nach dem letzten Tag, ist dann die allgemeine Schau aller. Aber zunächst sind es nur die Engel, die Gott schauen, und wir in der Welt müssen, wir können gar nicht anders, als Glaubende den Weg mit Gott gehen. Und das lässt sich verfolgen, also von Anfang an, vom Buch Genesis ab, über Abraham als ganz herausragende Gestalt, aber eben auf Mose, bis hin zu Maria, die eben auch selig gepriesen wird von Elisabeth. Selig bist du, weil du geglaubt hast, was der Herr dir sagen ließ. Also Gott begegnet uns als freien Wesen und fordert im Prinzip unsere Offenheit, unsere Anerkennung seines Gottseins, unseren Dienst, unsere Nachfolge, aber eben alles in Freiheit auf Glauben hin.
Herr Pfarrer Dr. Dittrich, Sie haben gesagt, Glauben ist nicht Wissen. Sicherlich, da ist was Wahres dran, aber wie ist das denn damit, wenn ich gar keinen Glauben habe und möchte mit Ihnen in Berührung kommen, dann gehört doch eigentlich ein Mindestmaß an Wissen dazu, damit ich überhaupt weiß, auf was ich mich einlasse.
Ja, also der Glaube, wie gesagt, das darf man eigentlich nicht polarisieren. Also hier Ratio, Verstand und Wissen, Wissenschaft und da eben das Ungefähre, Vermutete, das zu Glaubende. Das ist eine Verkürzung der Neuzeit eigentlich. Das ist ja gerade eine der großen Botschaften von Johannes Paul II. Gewesen und auch jetzt von Benedikt XVI., Fides et Ratio, also die beiden gehören zusammen. Verstand und Glaube sind voneinander abhängig. Der Glaube beinhaltet vieles, ja, also beinhaltet auf jeden Fall auch die Tätigkeit unseres Denkens, unserer Vernunft. Also wir können nicht glauben, nur so irgendwie aus dem Bauch raus oder vom Gefühl her. Der Glaube will eigentlich den ganzen Menschen umfassen und eben auch als denkenden Menschen. Und deswegen ist das eben eine Verkürzung Glauben, Wissen als Gegensatz, sondern der Glaube bezieht eigentlich die Vernunft ein, er schenkt ihr das Licht, dass also der Glaube und der Verstand, dass der Verstand ja nicht in die Irre geht, nicht im Dunkeln tappt, sondern die rechten Zusammenhänge erkennt und nachvollziehen kann. Also die beiden brauchen einander und sind keine Gegensätze, obwohl das, wie gesagt, heute oft gesagt wird. Ich muss dann immer an das Wort von Kardinal Frings denken, der große Kölner Erzbischof zur Zeit des Zweiten Vatikanums, der sagte, viele wissen gar nicht, wie viel man glauben muss, um nicht zu glauben. Also ist auch ein Spiel mit Worten. Also Glaube ist eigentlich eine Grundhaltung auch in der Wissenschaft. Also so das reine Wissen an sich gibt es gar nicht.
Was ist Glaube? Liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema in unserer Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Aus St. Ingbert ist er mit uns telefonisch verbunden. Was ist Glaube? Das ist heute unser Thema in unserer Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert, ist er uns zugeschaltet. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, wenn wir mal in die Wissenschaft hineinschauen, ist ja auch immer das Bestreben der Wissenschaft, alles genau aufzuklären, alles zu beweisen, alles nachzuprüfen. Aber beim Glauben steht man da ruckzuck vor einer Schranke.
Ja. Also beides bewegt sich eigentlich im geistigen Bereich, auch wenn die Wissenschaft oft den Eindruck erweckt, also als wäre da alles greifbar, objektiv, materiell, also man kann alles analysieren, man kann alles im Experiment nachvollziehen, das sind so die Standards der Naturwissenschaft. Aber letztlich ist da auch viel Geistiges dabei und auch vieles, wo spekuliert wird, wo interpretiert wird, wo man eben nicht genau wissen kann. Also wir hängen nach wie vor, wenn Glaube und Wissen in Gegensatz gebracht werden, noch ein bisschen in diesem mechanistischen Weltbild, das so mit der beginnenden Neuzeit entstanden ist und im 19. Jahrhundert dann so seine Höhepunkte gefeiert hat. Also wo man gemeint hat, die ganze Welt wäre ein Räderwerk und man könnte alles mechanisch nachvollziehen und es ist nur eine Frage der Zeit, bis man alles erklären kann. Die Welt und die Wirklichkeit sind viel komplexer. Sicher ist es hilfreich, wissenschaftlich Dinge zu erforschen, zu überprüfen, auch nachvollziehbar mit objektiven Ergebnissen, die also jederzeit theoretisch im Experiment nachvollzogen werden könnten. Allerdings kommt es auch irgendwo an seine Grenzen, wie eben die Wissenschaft im 20. Jahrhundert erkannt hat und eigentlich heute auch jeder seriöse Wissenschaftler bestätigt das. Es gibt nicht das absolute Wissen, es gibt nicht den luftleeren Raum, in dem also die reinen wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Hause wären, sondern der Mensch als Forschender und Erkennender ist immer ein Faktor. Also eine absolute Objektivität gibt es nicht. Das ist immer auch der Punkt, welche Fragen stelle ich, wie gehe ich daran? Also auch schon der Zugriff auf die Wirklichkeit verändert die Wirklichkeit. Also die berühmte Heisenbergsche Unschärferelation, dass also jede Untersuchung im Prinzip schon die Objektivität verändert. Es ist auch Heisenberg gewesen, der also den schönen Satz geprägt hat, der erste Schluck aus dem Becher der Wissenschaft trennt von Gott, weil man irgendwo meint, man könnte also die Welt, die Wirklichkeit in den Griff bekommen. Man würde sich so quasi zum Herrn über die Wirklichkeit aufschwingen, alles verstehen, alles erkennen, alles gestalten. Und Heisenberg sagt dann, aber wenn man diesen Becher der Wissenschaft wirklich konsequent zu Ende trinkt, dann entdeckt man auf dem Grunde des Bechers, entdeckt man Gott als den größeren Zusammenhang, als den, als das Geheimnis hinter der Wirklichkeit, als das Geheimnis hinter der Welt und alles Erforschbaren, alles Analysierbaren. Also gerade die neueste Wissenschaft ist weit weg von diesem mechanistischen Denken früherer Jahrhunderte. Es gibt eine ganze Reihe von religiösen und gläubigen Wissenschaftlern, die eben im Sinne von Heisenberg verstehen. Also die Wirklichkeit steht nicht in sich, ist nicht irgendwie so ein materialistisches, gottloses Räderwerk in Zeit und Raum, sondern das ist also eine Wirklichkeit, die der etwas zugrunde liegt, die etwas von etwas umfangen wird, hinter der ein Geheimnis steht, auch ein denkender Geist, ein größerer Sinn. Und wenn dann der Durchbruch geschieht im Glauben, findet dann auch der Wissenschaftler zum persönlichen Gott, der eben aus Liebe die Welt und den Menschen geschaffen hat.
Da können wir doch eigentlich auch von einer Erkenntnis sprechen, wenn ein Wissenschaftler zum Glauben findet, oder?
Ja, das ist eben eine Erkenntnis der größeren Art, also eben nicht reduziert auf Beweis und Analyse und Experiment, sondern eben eine Erkenntnis im größeren geistigen Raum unseres Daseins. Das ist eben, wenn wir dann auch die Bibel lesen, auch das Neue Testament, da sehen wir, es geht letztlich um Erkenntnis und Anerkenntnis des Verhältnisses zwischen Gott und den Menschen. Wer ist der Mensch? Was ist die Welt? Und die Gottlosigkeit, der Atheismus sagt eben, das sind alles Zufallsprodukte. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann das nicht wirklich nachvollziehen, dass man den Menschen, das Wunder des Menschen und der Schöpfung, der Natur, also auf reinen Zufall und sich selbst organisierende Materie zurückführen möchte. Das ist für mich eigentlich völlig undenkbar. Also es geht mir gegen mein Denken und auch mein Fühlen. Aber es gibt natürlich viele, die doch diesen Schritt nicht gehen, also vom Erkennen des Greifbaren hin zum Erkennen des Nicht-Greifbaren. Und Paulus sagt eigentlich, das ist eigentlich nicht entschuldbar, weil der Mensch hat die Fähigkeit, durch seine geistige Verfassung, durch seine Vernunft, eben den Blick zu heben, weg von den Dingen, über die Dinge hinaus, zum Größeren, zum Schöpfer.
Herr Pfarrer Dr. Dittrich, welche Wissenschaft macht sich denn heute genau Gedanken über den Glauben?
Ich meine, eine seriöse Naturwissenschaft sagt ganz deutlich, was sie erforschen kann und was nicht. Also die Reichweite ihrer Erkenntnisfähigkeit. Das ist seriös, wenn man sagt, die und die Fragen können wir stellen und dafür können wir auch Antworten dazu finden. Aber über religiöse Dinge, die eben darüber hinausgehen, können wir weder im positiven noch im negativen Sinn etwas sagen. Ich würde das heute besonders der Gehirnforschung eigentlich ins Stammbuch schreiben wollen, weil da doch manche dann von ihren naturwissenschaftlichen Ergebnissen dann einen Schritt weitergehen und hin zu Aussagen über den Menschen als Geistwesen und auch zu Gott, also dass sie eben meist im negativen Sinn sagen, also wir können den Menschen und seine Neurologie, seine Verfassung als gehirngesteuertes Wesen können wir also erklären, wir brauchen dazu keinen Gott, den können wir jetzt ausschließen. Das ist eigentlich ähnlich wie in der Kosmologie, also in der Erforschung des Universums, wo auch lange Zeit man meinte, weil man die Entstehung des Universums und der Welt mehr und mehr zu verstehen meinte, dass man eben auch sagen könnte, wir brauchen keinen Gott, der ist jetzt endgültig widerlegt. Das sind eigentlich unseriöse Grenzüberschreitungen. Also Stephen Hawking zum Beispiel, der berühmte Astrophysiker, der sagt eigentlich auch, also Urknall ist eine sehr wahrscheinliche Hypothese, aber darüber hinaus können wir nichts sagen. Also ob es dahinter noch eine Kausalität gibt, einen Schöpfer, das ist außerhalb unserer Frage- und Antwortmöglichkeiten, was die Naturwissenschaft angeht.
Herr Pfarrer Dr. Dittrich, ist es denn nicht so, dass die Wissenschaft dann auch ein bisschen im Konflikt steht mit den Kirchen? Ist jetzt mal egal, welches ist, aber gerade auch in Bezug auf den Glauben. Das eine wird wissenschaftlich begründet, das andere wird vom Glauben her begründet. Natürlich haben die Kirchen auch ihre Wissenschaftler und ihre Wissenschaft.
Ja, also es war vielleicht auch von der Kirche her manchmal, also über eine gewisse Zeit hin ein Fehler, dass man so eine Aufgabenteilung gemacht hat. Also hier Naturwissenschaft, alles, was man wissenschaftlich exakt analytisch erforschen kann. Und danach, jenseits davon, beginnt der Bereich der Theologie und des Glaubens. Und das war doch in der Neuzeit sowohl bei der Kirche wie bei der Wissenschaft so ein bisschen die Methode. Natürlich hat die Wissenschaft dann ihren Bereich immer weiter ausdehnen können, bis hin dann in die Psychologie. Ja, und man meinte dann, der Bereich des Glaubens, also wo Glaube nötig wäre oder wo man nur religiös erklären kann, der schrumpft immer mehr zusammen und es wäre eine Frage der Zeit, bis man eigentlich das ganze Dasein, die ganze Wirklichkeit wissenschaftlich ja komplett erklären könnte. Das wäre nur eine Frage der Zeit. Wie gesagt, da sind wir mittlerweile wieder weg. Das ist alles viel komplexer und der Bereich des Geistigen bleibt letztlich nicht ergründbar für die Naturwissenschaft. Die Kirche hat natürlich auch ihre Wissenschaft, die Theologie, also die Lehre von Gott, wo man eben mit wissenschaftlichen Methoden arbeitet, wo also die Vernunft beansprucht wird zur Erklärung des Glaubens und der Glaubensfragen, auch der Betrachtung des Menschen und der Moral und die Entstehung der Welt, der Schöpfungsgeschichte, also viele Dinge, die auch mit durchaus wissenschaftlichen Methoden betrachtet und befragt werden. Das Ganze aber natürlich aufruhend, nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern auf der Offenbarung. Der Offenbarung Gottes, zunächst in gewisser Weise die Offenbarung durch die Natur des Menschen und der Welt, also der Schöpfung, die eben Rückschlüsse auf Gott zulässt, als Schöpfer. Und das andere ist, ja, die Offenbarung, wo Gott sich uns offenbart hat, aus der Ewigkeit heraus, durch die Propheten des Alten Bundes und natürlich dann vor allen Dingen durch Jesus Christus, der eben Gott geoffenbart hat in einer umfassenden Weise, also nicht nur durch Informationen, die uns mitgeteilt werden, sondern ja, als das ist ja dann das Geheimnis von Weihnachten, das wir jetzt gerade gefeiert haben. Gott offenbart sich uns umfassend als Mensch in der Begegnung. Nicht nur rationelle Informationen, die natürlich auch interessant wären, aber die eigentlich gar nicht im Mittelpunkt stehen bei Jesus Christus, sondern das Entscheidende im Glauben ist die Begegnung mit Gott. Also eine umfassende Begegnung meiner Person mit Gott und eben nicht nur Verstand, Vernunft oder auch nicht nur Gefühl, sondern der ganze Mensch wendet sich im Glauben Gott zu, öffnet sich Gott für die Begegnung mit ihm.
Was ist Glauben? Das ist heute unser Thema in unserer Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin und wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. Was ist Glaube? Darum geht's heute in unserer Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Herzlich willkommen. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Er ist uns aus St. Ingbert zugeschaltet. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, in der Bibel steht, dein Glaube hat dir geholfen. Das hat kein Geringerer als Jesus gesagt.
Ein ganz markanter Satz, den man, wenn es um das Thema Glaube geht, also auf jeden Fall beachten muss. Jesus tritt ja nicht auf als der große Magier und Zauberer, der also irgendwie seine Wundermacht da zur Geltung bringen möchte, sondern Jesus ist gekommen, uns Menschen mit Gott zu versöhnen, uns zurückzuführen in die ungebrochene Gemeinschaft mit Gott, uns zu heilen, uns zu erretten, aber eben nicht als einer, der uns dann einfach so am Kragen packt und zu Gott schleift. Wie gesagt, Gott achtet unsere Eigenständigkeit. Und das Ganze ist ein Geschehen in der Liebe und das setzt die Freiheit voraus. Insofern kann Glaube auch niemals erzwungen werden. Es ist wirklich eine Bewegung des Menschen auf Gott hin, ein sich öffnen. Und letztlich ist auch ein Wort, das man auch für Glauben synonym verwenden kann, ist auch das Vertrauen. Und so hören wir also bei der Wunderheilung, wo Jesus eigentlich mehrfach sagt, dein Glaube hat dir geholfen, also nicht ich habe dich geheilt, so toll bin ich, sondern ja, wo Jesus seine Person sogar ein bisschen zurücknimmt und sagt, Gott möchte dir immer helfen und wollte dir schon immer helfen und es war jetzt an dir, das zuzulassen. Dein Glaube hat dir geholfen, also du hast die Tür für die Liebesmacht Gottes geöffnet, die eigentlich Gott ja immer schenken möchte und es ist oftmals unser Unglaube, unsere ja, Abgewandtheit, auch aufgrund unserer erbsündigen Verfassung, dass wir eben nicht fähig sind, diese Gnade Gottes zu erhalten. Insofern ist also der Glaube eigentlich ganz wichtig für unsere Versöhnung mit Gott, für unsere Verbindung mit Gott.
Eine ganz besondere Verbindung mit Gott ist Jesus sozusagen als Bindeglied. So möchte ich das jetzt mal ausdrücken. Und wenn Jesus sagt, dein Glaube hat dir geholfen, dann weiß Jesus ja im Grunde genommen ja auch, wovon er spricht, um es jetzt mal ganz platt auszudrücken. Er weiß ganz genau, dass die Wirkung sozusagen eingesetzt hat. Natürlich gehört doch auch immer noch dazu das Vertrauen von sich aus. Wenn mir jemand sagt, dein Glaube hat dir geholfen, dann stelle ich mir natürlich auch die Frage und sage, ja, woher willst du das überhaupt wissen?
Das ist eben dieser Schritt ins Ungewisse, der von uns verlangt wird. Eben, wir Menschen sind so ein bisschen, ja, wir greifen gerne. Also schon ein Baby klammert sich fest an allem Möglichen, um Sicherheit zu erlangen, um sich festzuhalten. Und das ist so ein Grundzug des Menschen in dieser Welt, der auch von der Angst, der Existenzangst her rührt. Und im Glauben gibt es eben kein Ergreifen, sondern ein sich einlassen auf Gott, ein sich überantworten, also wirklich Öffnung auf Risiko hin. Wir haben keine Sicherheit, wir können das nicht bestimmen, was dann geschieht. Also das ist wirklich so ein offenherziges Vertrauen der Glaube. Es muss natürlich auch etwas von Gott her geschehen, deswegen können wir selbst den Glauben nicht einfach machen. Wir sind also maßgeblich beteiligt dabei, aber der Glaube ist letztlich dann doch auch ein Geschenk. Und es gibt wohl auch im Leben markante neuralgische Punkte, wo eben Gott uns in besonderer Weise diesen Glauben anbietet. Also gerade suchenden Menschen, die fern der Kirche, des Glaubens groß geworden sind, die also sich sehr schwer tun, sich wirklich Gott zu öffnen. Und da gibt es auch Momente, besondere Momente, wo Gott ihnen neu den Glauben und die Gnade anbietet. Der Mensch kann sich also den Glauben nicht einfach erarbeiten. Das ist ein Geschehen zwischen Gott und dem Menschen, wobei ich aber auch überzeugt bin, also Gott möchte eigentlich jedem Menschen den Glauben schenken. Aber der Glaube lässt sich eben nicht, das ist keine menschliche Leistung, sondern es ist ein Geschehen, ein lebendiges, geistgewirktes Geschehen, ausgehend von Gott, aber eben mit dem Menschen als notwendigem Partner.
Eine große Glaubende und man sagt auch, die Mutter des Glaubens ist die Mutter von Jesus, die heilige Maria. Wie kommt sie zu diesem Titel Mutter des Glaubens?
Maria ist also parallel zu Abraham, wird sie tituliert als Mutter des Glaubens. Abraham eben, der sich als Stammvater des Volkes Gottes auf den unbekannten Gott eingelassen hat. Maria, die sich auf den ihr durchaus bekannten Gott eingelassen hat, aber in einer doch letztlich überraschenden Weise. Maria wird konfrontiert mit ihrer Erwählung, mit dem Willen Gottes, dass sie die Mutter des Herrn wird, und zwar als jungfräuliche Mutter. Und ja, es wird im Prinzip von ihr verlangt, dass sie sich ganz und gar Gott überantwortet, auch wenn sie vieles nicht versteht und abschätzen kann. Also sich dieses einfach in Gottes Hand geben, ohne Wenn und Aber. Wir haben ja im Lukas-Evangelium die Parallelerzählung der Eltern des Johannes, also wo Zacharias eben der ist, der sich an sich über viele Jahre ein Kind gewünscht hat. Und als es dann soweit ist, dass Gott dieses Wunderbare anbietet, trotz des hohen Alters noch Eltern zu werden, da ist dann Zacharias verstockt und kann es nicht wirklich glauben. Das sind seine Zweifel größer als der Glaube. Und ja, es verschlägt ihm dann die Stimme, bis er dann nach der Geburt des Johannes einwilligt und diese Zweifel überwindet und diese Verstocktheit und dann wieder zur Sprache kommt und dann den Hymnus des Benediktus singt. Bei Maria, berichtet uns Lukas, ist eben dieser Zweifel nicht vorhanden. Sie ist durchaus eine aktive Gestalt in diesem Verkündigungsgeschehen. Also als Gabriel zu ihr kommt, ist es nicht einfach eine schlichte Mitteilung, also dies und jenes wird geschehen. Und Maria hat da gar keinen Einfluss drauf, sondern sie wird schon letztlich gefragt. Es wird also letztlich schon ihre Mittun und ihr Ja-Wort eingefordert, weswegen man Maria auch die neue Eva nennt, weil sie im Gegensatz zu der ersten Eva im Paradies, sie ja nicht den eigenen Kopf gegen Gott setzt, den eigenen Willen, sondern sich ganz und gar Gott überantwortet, wenn sie sagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Das ist eben so diese große Überantwortung in einem vollkommenen Glauben, den Gott auch ermöglicht hat durch eine besondere Gnade, durch ja, wir sprechen von der unbefleckten Empfängnis, also dass Maria schon im Vorfeld eine besondere Gnade von Jesus Christus her empfangen hat, die sie befähigt hat zu diesem uneingeschränkten Ja-Wort, zu diesem uneingeschränkten Glauben, der also ja kein Kran des Widerstandes und der Verstocktheit mehr kennt. Und das erkennt dann später bei der Heimsuchung Elisabeth, dass Maria nicht nur jetzt die Mutter des Herrn wird, sondern dass sie ganz und gar Gott sich überantwortet hat und deswegen dann auch diese Seligpreisung, selig bist du, weil du geglaubt hast, was der Herr dir sagen ließ. Wir beten das ja auch immer wieder im Ave Maria, weil es eben ein so zentraler, so wichtiger Punkt ist. Maria hat ja für die ganze Menschheit letztlich das Ja-Wort des Glaubens gesprochen und deswegen ist es keine Übertreibung, wenn wir von Maria als Mutter des Glaubens sprechen.
Herr Dr. Dittrich, was bedeutet das für uns in der heutigen Zeit?
Ja, das ist diese wunderbare Aktion des Papstes, also 2012 und 2013 als Jahr des Glaubens ausgerufen zu haben, woran man auch sieht, dass der Papst also hier große Defizite sieht oder das für besonders wichtig hält im Rahmen der Neuevangelisierung, dass wir also den Glauben der Kirche und den Glauben, den persönlichen Glauben, dass wir das uns neu bewusst machen, dass wir diese doppelte Glaubensebene erneuern, den persönlichen Glauben, wo also ich wirklich uneingeschränkt mich Gott verbinde, und zwar nicht nur eben in meinem Denken, sondern als ganzer Mensch. und dann eben aber auch den kirchlichen Glauben, in den ich eingebettet bin. Also ich glaube nicht alleine. Das ist auch einer dieser schönen Sätze des Papstes. Wer glaubt, ist nie allein. Man glaubt nicht alleine an Gott. Man wird also automatisch auf die Mitmenschen verwiesen. Und der Glaube, auch im Hinblick auf die Offenbarung und auf Jesus Christus, ist gar nicht anders möglich als im Rahmen der Kirche. Wenn jemand meint, er könnte also isoliert für sich ohne die Kirche an Jesus Christus, an Gott, den dreifaltigen Glauben, das kann eigentlich nur über kurz oder lang austrocknen und verkümmern. Also einen lebendigen Glauben muss ich persönlich haben, das ist wichtig, aber ich muss ihn in Verbindung mit der Glaubensgemeinschaft haben, mit der Kirche.
Das heißt, ich kann nicht für mich alleine glauben, sondern brauche auch immer das Forum oder das Kollegium, bei dem ich dabei bin.
Ja, es gibt sehr viele Dinge, die einfach deutlich machen, der Mensch ist eigentlich von Grund aus sozial. Es ist seine Würde, dass er Individuum ist, also dass er wirklich eine unteilbare Person ist, aber eben doch nicht loslösbar vom Ganzen der Menschheit, von seiner sozialen Verfassung. Das sieht man ja schon daran, dass niemand einfach so vom Himmel fällt oder einfach so aus dem Erdloch schlüpft, sondern geboren wird von der Mutter, also Eltern braucht, erzogen werden muss, sich nicht selbst erziehen kann, verkümmern würde, wenn man ihm die menschliche Zuwendung und die Erziehung verweigert. Der Mensch ist ganz und gar sozial und das gilt ganz besonders auch im Glauben. Man empfängt den Glauben und zwar nicht als etwas, sondern letztlich immer durch Glaubenszeugen. Auch wenn es ein geistliches Geschehen zwischen Gott und dem einzelnen Menschen ist, bedarf es doch immer in dieser Welt der Vermittlung durch den Menschen. Deswegen ist Jesus Christus auch nicht einfach nur geistig das Wort Gottes, sondern deswegen ist er Mensch geworden, um uns ja den Glauben konkret zu ermöglichen, dass wir also Gott anschauen können, dass er ein Antlitz bekommt in Jesus Christus, dass wir ihm begegnen können in Jesus Christus und dass wir nicht etwas glauben, sondern dass wir jemandem glauben. Und das gehört auch wesentlich zu unserem christlichen Glauben dazu. Letztlich geht es nicht um Satzwahrheiten, so hilfreich ein Katechismus sein kann, aber es reicht nicht, eben auswendig gelernte Dinge für wahr zu halten, sondern sie müssen letztlich wirklich von Herzen angenommen werden. Man muss wirklich offenherzig sich als Teil der Kirche begreifen, gerade auch was den Glauben angeht, dass man eben also nicht, wie es heute sehr beliebt ist, alle Dinge, die man nicht versteht, dann rauswirft, so eine Art Auswahlglaube, also nur was ich verstehe und begreife, das akzeptiere ich als meinen Glauben. Das ist eine Verstümmelung des Glaubens und das führt auch zu einem Ausbluten. Den Glauben kann man nur eigentlich ganz und gar haben im Anschluss, in Verbindung mit der Kirche.
Was ist Glauben? Das ist heute unser Thema in unserer Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. Was ist Glaube? Darum geht's heute in unserer Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, Sie haben es vorhin gesagt, denn Glauben, Leben geht eigentlich nicht alleine. Dennoch ist der persönliche Glauben auch ganz wichtig.
Ja, das ist so ein Spannungsbogen und zwar nicht im negativen Sinne, sondern im positiven. Alles, was lebt, hat einen Tonus, hat also eine Spannung. So ist es auch im Glauben. Also es reicht nicht, dass man einfach ein Ja-Sager ist, der nicht mitdenkt und nicht mitvollzieht und einfach so mitläuft mit einer Herde wie ein dummes Schaf, sondern der einzelne Mensch ist schon gefordert, sich anzueignen, was die Kirche ihm als auch als Glaubenslehre vorgibt, dass man das sich wirklich also auch aneignet. Man muss sich da jetzt keinem Stress aussetzen, dass man also alles auch vernünftig verstehen will und jede Kleinigkeit des großen Glaubensgebäudes der Kirche kennt. Aber die wesentlichen Dinge sollte man sich schon aneignen und auch wissen. Also es braucht auch ein Glaubenswissen, wie es ja im Neuen Testament heißt. Wir sollen also auch Auskunft geben können von der Hoffnung, von dem Glauben, der uns trägt. Also es gibt auch eine Verpflichtung, dass der Einzelne ja nicht nur sagt, ja, ich glaube, was die Kirche glaubt, das ist als Haltung richtig und wichtig, dass man also in Verbindung mit der Kirche glaubt, aber man muss schon auch selbst persönlich Zeugnis geben können. Es ist nicht jetzt jedem gegeben, also ein großer Verkünder zu sein. Es gibt verschiedene Charismen in der Kirche. Aber dass man doch die wesentlichen Glaubensinhalte ja für sich selbst präsent hat und anerkennt und auch ja auf seine Weise bestätigen kann, formulieren kann und vor allem auch von Herzen annimmt. Gerade die Dinge, die eben unsere Wirklichkeit, unsere übliche Wirklichkeit übersteigen, also die wunderbaren Momente auch. Niemand kann mir die Auferstehung Jesu Christi beweisen. Das muss ich letztlich absolut offenherzig glauben. Das sind dann die entscheidenden Punkte, wo ich persönlich auch gefordert bin. Also das nicht als Faktum der Welt quasi anzuerkennen, wie dass morgens die Sonne aufgeht, sondern wirklich, das ist eine Glaubensentscheidung, die ich persönlich zu treffen habe. Ja, ich glaube wirklich, dass Jesus Christus wahrhaft von den Toten auferstanden ist, dass er geboren ist von der jungfräulichen Mutter Maria. Das sind Dinge, die ich auch persönlich vollziehen muss.
Mhm. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, jetzt zum Schluss ganz konkret die Frage in einem Satz. Was macht ganz konkret Ihr eigenen Glauben als Pfarrer Dr. Dittrich aus?
Ja, letztlich Verbundenheit, Zugehörigkeit, das ist vielleicht das treffende Wort. Also für mich ist Glaube, dass ich als Mensch ganz und gar Gott verbunden bin, als Geschöpf und eben auch als Glaubender, der also auch eigenständig und freiwillig ja Gott zugehören möchte. Also ich möchte ihm zuhören, ich möchte zu ihm gehören, ich möchte ihm letztlich auch gehorchen. Das sind alles Momente meines katholischen Glaubens, als Priester, aber auch als einfach Getaufter. Zugehörigkeit und Nachfolge, das sind so die wesentlichen Momente, die für mich den Glauben ausmachen.
Mhm. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier in unserer Sendung Kurs Null über den Glauben zu sprechen. Was ist Glaube? Das war heute unser Thema. Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wenn Sie gerne die Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter 08323 9675120. Noch einmal 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen, 8323 9675120. Und auch die Sendung gibt es zum Herunterladen auf den Computer auf unserer Internetseite www.horeb.org. Noch einmal www.horeb.org. Das ist unsere Internetadresse. Dort gibt es, wie gesagt, auch die Sendung zum Herunterladen in unserem Download- und Podcast-Angebot. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
Gerne. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir durch deine Menschwerdung, dass wir durch deine Auferstehung, ja, Gott zugehören dürfen, dass wir durch den Heiligen Geist glauben dürfen, im Glauben leben können, in der Kirche. Wir danken dir für all diese Gaben und so segne uns alle, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.